Ich habe für das heutige Thema mir nochmal das Thema des Dienens rausgesucht. Warum habe ich mir dieses Thema des Dienens nochmal rausgesucht? Weil ich glaube, das ist einer der ganz großen Herausforderungen in unserer heutigen Zeit, Gott zu dienen. Allerdings, wenn es uns gelingt, diese Herausforderung zu leben, auch einer der ganz großen Momente der Segnung. Das ist ja oft so. Die Dinge, die wirklich wertvoll sind, für die muss ich auch mehr investieren. Ne? Das ist so. Also sag mal, wenn ich eine Beziehung auf niedrigem Niveau leben will, ja, führen will, dann muss ich auch nur wenig investieren. Nur dann reicht es aus, dass wir uns zweimal im Jahr treffen. Möchte ich eine Beziehung auf höherem Niveau führen, dann muss ich mich wahrscheinlich häufiger mit dieser Person treffen. Möchte ich es auf noch höherem Niveau leben, dann muss ich wahrscheinlich auch die Konflikte mit dieser Person, die dann mal dann irgendwann entstehen, weil zwei Sünder kommen zusammen, klären und ansprechen. Also ich muss immer mehr investieren. Ja? Wenn du etwas Mieteinnahmen haben willst, musst du nur wenig investieren, baust du ein kleines Haus. Ja? Willst du viel Mieteinnahmen haben, musst du mehr investieren. Ist doch klar. Ne? Also die großen Dinge, da müssen wir mehr investieren, um sie zu kriegen. Und bei diesem Thema Dienen ist das, glaube ich, ein ganz klassisches Beispiel. Wenn ich wenig investiere, kriege ich auch nur ganz wenig raus. Investiere ich mehr, dann bekomme ich auch sehr viel dabei raus. Ich habe das interessanterweise, ist fast eine Fortführung von eurer Kinderfreizeit, ich habe mich auch mit Petrus beschäftigt, weil diese Person, Petrus aus dem Neuen Testament, wir haben das Glück, dass wir vieles über diese Person wissen, weil die eine tragende Rolle spielt im Neuen Testament. Und von daher kann man dann auch so ganz schöne Dinge rausgreifen zu unterschiedlichen Themen. Und ich habe mal den Petrus genommen und mir so drei Dinge rausgegriffen, so zum Thema Dienen. Die erste Sache, die ich rausgegriffen habe, ist ein ganz, ganz kurzer Vers. Und zwar steht da im zweiten Petrusbrief. Dieser Petrus hat auch Briefe verfasst an die Christen von damals. Und der zweite Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 1, die ersten drei Worte finde ich schon Hammer. Simon Petrus, das ist er, Knecht, Diener, Sklave. Knecht und Apostel Jesu Christi. Es ist, finde ich, ganz interessant. Er bezeichnet sich hier in der damaligen Sprache, also in der damaligen Sprache und in dem damaligen thematischen Umfeld des Arbeitens, des Dienens, bezeichnet er sich als Sklave. Tja, jetzt stell dir mal vor, ich wäre Sklave oder du wärst Sklave, wie würden wir uns fühlen? Ist das eine Ehrenbezeichnung? Kommt da Freude auf? Also er nicht. Das Spannende ist, und da merken wir das schon, dass er sich eigentlich, für ihn ist es ein Ehrentitel. Also das wird nicht irgendwie so verschämt, irgendwann mal ganz klein angefügt, so als Selbstbezeichnung, sondern das ist das Erste, was er über sich sagt. Er sagt, hey, ich bin ein Knecht, ein Sklave, ein Diener Jesu Christi. Halleluja! Wow! Das ist sehr fremd für uns. Ja. Wenn wir einen Kreditantrag stellen wollen, dann wird natürlich zum Beispiel geprüft, wie viel Einkommen wir haben, ne? Seit wie vielen Jahren wir arbeiten und solche Sachen. Und dann wird unter anderem abgeprüft, bei wem wir wie lange gearbeitet haben, wer unser Arbeitgeber ist. Warum wird das gemacht? Das macht einen Riesenunterschied in der Kreditvergabe. Also wenn du sagst, ja, ich bin seit 3 Jahren selbstständig, ne? Bin so am mal gerade oder bin bei der Firma Nobody, die keiner kennt, ne? so ein Drei-Mann-Betrieb, dann kannst du ruhig irgendwie ein bisschen mehr im Monat verdienen, ja, aber dann gucken die, der Betrieb, wer weiß, wie lange der noch durchhält und so, dann wirst du niedriger eingestuft. Du kriegst schlechtere Zinskonditionen. Ja. So, kriegst auch weniger Geld. So, wenn du jetzt irgendwie einen tollen Arbeitgeber hast, ja, bei einer tollen Firma, die in Deutschland gesellschaftlich anerkannt ist, die wirtschaftlich gut dahält, dann kriegst du gleich bessere Zinskonditionen. Also so ist das. Nicht ohne Grund. Und da kann man stolz drauf sein, wenn man so will. Ne? Ich bin angestellt bei der und der Firma. Und dann sagt die Bank, wow, das ist ja klasse. Dann kriegst du gleich einen besseren Kredit. So läuft das. Also, wer ist mein Arbeitgeber? Wer ist mein Chef? Das macht sehr wohl einen Unterschied. wir bewegen uns ja gerade so im Bauernhaus, ne? Wenn ihr mal da vorne hingucken wollt, auf der Ecke, da seht ihr so ein größeres weißes Fachwerkfach, ne? Hier genau auf der Ecke. Das ist deswegen größer, weil es da eine Klappe und einen Zugang gab. Warum? Weil auf der Ebene da oben drüber war zum Beispiel eine Knechtkammer. Ne? Da hat der Knecht geschlafen. Übrigens, da drunter waren die Schweine. Ne? Das war sozusagen die Fußbodenheizung. Ja? So von damals. Ja, da oben war Knecht. Das ist auch der einzige Raum, ihr könnt mal nachher reingucken, wo die Decke mit Lehm verputzt ist oben. Ja, diese ist ja nicht mit Lehm verputzt. Das ist der einzige Raum, der eine Lehmverputzung hat. Warum? Weil der wurde eben wohnwirtschaftlich genutzt. Ja, da gab es auch so eine Lehmdecke und wir haben die damals wieder herstellen lassen. In dem Raum gab es auch eine Öffnung nach außen, kein Fenster. Das war nur eine Holzklappe. Da sieht man noch von außen da so die Angeln und also man hatte entweder hatte man Licht, ne? Da war es allerdings auch kalt. Oder war dunkel, dann hat man es warm gehabt. Also das war irgendwie, das ist natürlich alles nicht prickelnd. Und wir haben oft so diese Knechtsvorstellung, irgendwie, das ist irgendwie, wenn du irgendwo angestellt bist, dann bist du schon B-Sortierung, wenn nicht C-Sortierung oder so. Ne? Das ist so ein Lebensgefühl, was wir haben, weil wir immer denken, wir sind gesellschaftlich geprägt, Hauptsache mein Wille kommt durch. Was ich will, zählt. So, ne? Und von daher muss man natürlich das Thema Dienen als ganz negativ empfinden. Ich muss dafür sorgen, dass der Wille anderer Leute erfüllt wird. Na, klasse. So, ne? Und die kriegen auch noch den Profit und ich kriege nur so ein bisschen ab, damit ich Ruhe halte so und noch nächsten Tag auch noch wieder komme und am Dienst auch noch dabei bin und nächstes Jahr auch noch bei der Stange halte oder so. Wenn ich natürlich so eine Vorstellung habe, dann sage ich beim Thema Dienen, geh mir weg, ne? Das ist so wie Fußpilz, will keiner haben. So, ne, irgendwie unangenehm. So, ne, will ich nicht. Irgendwie. Da haben wir einen ganz schlechten Zugang, kriegen wir dazu. Aber jetzt hier Petrus nochmal. Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi. Ich habe den besten Chef. Gut, wenn er das bei der Kreditvergabe angegeben hätte, wäre wahrscheinlich auch ganz unten einsortiert worden, ne, weil Jesus hatte kein Konto eröffnet, keine Firma, nichts. Ne. Irgendwie zählt nicht, aber. Für ihn selber, sagt er, hat er das, Leute, ich habe den besten Chef aller Chefs. Und ich darf ihm dienen. Ich kann ihm dienen. Und das ist von daher das, wo er sich als erstes mit vorstellt. Das ist für ihn eine Ehre. Das ist für ihn ein Geschenk. Mutter allen Lernens ist ja die Wiederholung. Wir haben bei uns immer wieder, greifen wir so darauf zurück, dass wir sagen, es geht im Glauben, da geht es um das große Thema der Gnade. Ja, das ist ein ganz großes Thema. Es ist deswegen ein großes Thema, weil das Gegenteil von Gnade ist Scheitern. Scheitern ist das Gegenteil. Und Scheitern ist leider oft unsere Realität. Ja. Ich wäre gerne immer 10 Minuten pünktlicher. Wäre ich gerne. Bin ich aber oft nicht. So, jetzt ist es doch irgendwie so, dass ich eine Viertelstunde vorher schon merke, ich schaffe es wieder nicht. Das heißt, ich erlebe so eine halbe Stunde intensiven Scheiterns. Finde ich schrecklich. Ich weiß, da warten Leute, aber ich muss das noch gerade erledigen, ich kann das nicht einfach weg und so, ne? Jetzt mach das mal 50 Jahre. Wie fühlt man sich? Immer wieder diese halbe Stunde des Scheiterns. Und das habe ich ja nicht nur einmal in der Woche. Ich habe ja ständig Termine. Also ich habe ständig Termine. Ich muss sie natürlich selber organisieren und so. Es ist fürchterlich zu scheitern. Fühlt sich schrecklich an. Ich würde so gerne die Geburtstage alle im Kopf haben. Wirklich. Ihr seid mir wichtig. Aber ich schaffe es nicht. Es gibt Momente, wo ich über meinen eigenen Geburtstag nachdenken muss. Da muss ich denken, sag mal, hast du am 20. oder 22.? Weil meine Mutter am 20. September hatte, ich am 22. Da muss ich drüber nachdenken. Es ist weg. Da ist Wüste. Ja, ist schrecklich, oder? Sobald es mich betrifft, ist es mir eigentlich schnurzegal. Das tut mir nicht weh. Aber wenn ich jetzt Uwe getroffen hätte und morgen würde ich merken, Uwe, ich mag Uwe sehr, Uwe hatte gestern Geburtstag und ich habe ihm nicht gratuliert. Das wäre für mich ein Moment des Scheiterns gewesen. Es hat mich runtergezogen. Ich habe gedacht, warum, Mensch? Ne? Uwe hätte sich gefreut, ich hätte mich auch darüber gefreut, ihn einmal zu drücken und so. Scheitert, es ist fürchterlich. Aber liebe Leute, das ist leider unsere Wirklichkeit. Führst du die Ehe, die du führen möchtest? Oder ist da noch Luft nach oben? Haben wir die herzliche, offene, tragfähige Beziehung mit unseren Kindern, wo wir da sind als Vater, ich sage mal jetzt Vater, bin ich derjenige, der sie durchs Leben auch mit begleitet? Wenn sie eine Frage haben, rufen sie mich an und sagen, Papa, sag mal, ich bin da gerade dran. Was denkst du darüber? Was hast du, Sarah? Ich rede über mein Scheitern und du kicherst. Weißt du, wie sich das anfühlt? Ja, alles gut. Ne? Also, wisst ihr was? Es ist schrecklich. Ne? Es tut in der Seele weh. Und dann bist du nachher 50 und 60 und guckst zurück und deine Kinder sind groß und dann kriegen wir die Rechnung präsentiert, die Ergebnisse. Wo wir gescheitert haben. Gescheitert sind. Und zwar nicht nur einmal. Wegen einmaligem Scheitern. Das wird alles vergeben. Sondern ich kriege die Rechnung, wo ich 10, 20, 30, 40 Jahre vielleicht gescheitert bin. Und es nicht die Frucht gebracht hat, die eigentlich gut gewesen wäre. Das ist Scheitern. Und wir könnten die Liste, du kannst deine Liste fertig machen, ich kann meine Liste fertig machen. Und es ist eine schreckliche Liste. Und jetzt kommt Gott und sagt, Gnade. Wo ist der Petrus alles gescheitert? Seine Impulsivität, sein Jähzorn vielleicht auch, seine Voreiligkeit, keine Ahnung. Also wird da einiges erzählt. So, er hat sein eigenes Scheitern gehabt. So, ne? Und jetzt begegnet er dem Mann, der nicht nur der Mensch schlechthin ist, sondern der Sohn Gottes. Und der ihm mit Gnade begegnet. Also nicht nur, ich vergebe dir, sondern ich bin ganz für dich und ich setze mich dafür ein, dass es besser wird in deinem Leben. Dass du Fortschritte machst. Dass du Heilung erlebst. Dass du neue Hoffnung bekommst, neuen Mut, dass du nicht einfach sagst, ach wisst ihr was, hat doch alles keinen Zweck, sondern dass du dranbleibst und sagst, okay, dann laufe ich den Marathon eben. Und ich fange wieder an. Er erlebt die Gnade Gottes. Und das Scheitern wird verwandelt. Aus diesem Minus wird ein Plus. Und das erlebt er durch Jesus. Und dieser Jesus lädt ihn auch noch ein, mit ihm jetzt zu leben. Deswegen sagt er, hey, weil Gnade, das hat mehrere konkrete Elemente. Da geht es um Gemeinschaft. Das ist einer der großen Aufträge, die Jesus für uns hat. Petrus kommt in die Gemeinschaft der anderen 11 Jünger. Okay, und da gibt es Reibereien, da gibt es Missverständnisse, da gibt es Herausforderungen, weil die alle anders sind. Er wollte eigentlich nur Jesus nachfolgen, ne? Wollte vielleicht auch so ein bisschen bleiben, wie er ist. Jetzt kommt er in Gemeinschaft mit Menschen, die sind aber alle anders. Jetzt gibt es Reibungspunkte und Jesus sagt auch da mal was zu. Also er kommt in eine neue Form von Gemeinschaft mit einer neuen Qualität rein. So, ne? Es fällt uns oft leicht, in Zweierbeziehungen zu leben. Jetzt wird man Teil einer Gruppe. Viele von uns schaffen es nicht, in Gruppen reinzugehen. Warum? Auf einmal, mit einer Beziehung, das kriege ich noch gerne. Die ist anders, ich bin auch anders, aber das kriegen wir noch irgendwie alles klar. So, jetzt sei mal mit 8 anderen Leuten zusammen. Jetzt wird es auf einmal aus einer schwierigen Dimension werden 8 schwierige Dimensionen mit Wechselwirkung. Ich bin ganz anders gefordert. Wenn ich eine Gruppe habe, in die Gruppe rein, gibt es immer eine Leitung. Das ist so. In der Zweierbeziehung ist alles okay. Gehe ich in eine Gruppe, da wird einer leiten. Auf einmal muss ich mit Leitung umgehen. Viel schwieriger. Aber Gott sagt, das ist eine Gnade. Das ist ein Geschenk. Ich führe dich da rein. Ich helfe dir dabei. Dann gibt es sowas wie Nachfolge. Und zwar immer nicht nur als Aufgabe, sondern als ein Geschenk. Nachfolge ist dann sehr wohl, ich folge Jesus nach. Und dann geht das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und alles geht los. Ne? Mein Scheitern, mein persönliches Scheitern. Und das ist so eine Nachfolge. Deswegen haben wir Kleingruppen, ne, bei uns in der Gemeinde. Da wird Gemeinschaft gelebt, gelernt, geübt. Nachfolge machen wir in Zweierschaften. Wir treffen uns mit 2 Männern, 2 Frauen. Und da reden wir über uns persönlich. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Wie läuft's in der Ehe? Finanzen? Deine Ängste? Deine Konflikte? Deine beruflichen Herausforderungen? Das besprechen wir zu zweit und beten darüber. So eine Stunde, anderthalb Stunden. Ja. Manche brauchen auch länger. Ne? Wer braucht länger, Männer oder Frauen? Könnten wir mal eine kleine Statistik machen. Ne? Ist super. Ja? Persönlichkeitsveränderung wird ganz wenig hierdurch geschehen, wird auch hierdurch geschehen. Aber meistens wird hier auch Dinge aufgedeckt und die müssen dann hier abgearbeitet werden. So, ne? So ein bisschen. So, dann gibt es Anbetung als eine Gnade, als ein Geschenk, wenn wir hier anbeten, hier Musik machen, oder? Ich fand das erste Lied schon so gut. Also ich war beim ersten Lied konnte ich schon online sein. Ihr habt mich voll abgeholt. Ne? Irgendwie macht die ganzen Probleme und jetzt kommt man in die Anbetung rein und irgendwie, oh, das nivelliert sich alles so. Ne? Das fällt so wie Staub, so langsam, fällt so der Staub meines Lebens so auf Erde, das wird alles so schön geerdet und irgendwas anderes steigt dafür auf. Ne? Freude, Hoffnung, Anbetung, hat noch andere Dimensionen, aber ist ein ganz starkes Element, eines Geschenks. Ich bin eigentlich gar nicht der große Singer. Ich singe nicht unter der Dusche, ich singe auch nicht im Auto, wirklich nicht. Ich singe auch nicht bei der Arbeit, mache ich nicht. Ja, also das bin ich gar nicht. Aber Gott zur Ehre mit dem Herzen zu singen, das ist ein riesengroßes Geschenk. Ist für manche auch, man muss sich überwinden, auch wenn man das nicht kennt. Dann, ja, ich kann da nicht singen. Ich würde nie in den Chor gehen, nie. Und jetzt auf einmal, so Mund aufmachen, keine Dehnungsübungen, und dann nicht nur, Jesus, ich liebe dich. Ja, mal raus, das ist auch eine kleine Überwindung. Ja, ist eine Herausforderung. Emotionalität zu zeigen, ist für viele eine Herausforderung. Ne? Aber dann mal, das ist alles Herausforderung. Aber es ist ein Riesengeschenk, es ist eine Gnade. Ich darf so sein, wie ich bin. Das ist eine riesengroße Freiheit. So, und jetzt kommen wir zum Dienen. Da ist das eingebettet. Es ist eine Gnade, dienen zu dürfen. Ich bin ein Knecht Jesu Christi. Ich bin ein Diener Jesu. Sklave. Ja! Halleluja, okay. Das letzte ist dann Evangelisation. Ist ein Fremdwort. Also mit anderen Menschen ins Gespräch kommen, über Jesus, denen dabei zu helfen, so Stück für Stück das zu erkennen, diesen unsichtbaren Gott, der sie aber lieb hat und der Gnade für sie hat. So, das sind Aufträge für jeden Christen, eigentlich für jeden Menschen. Gott möchte uns in dieses Feld der Gnade reinführen. Und jetzt haben wir Thema Dienen, ne? Und Petrus sagt als erstes, hey, ich bin ein Diener Jesu, da bin ich total glücklich drüber, ja, dass ich da einen Herrn habe, der gut zu mir ist, der mein Scheitern in Gnade verwandelt hat und mit dem ich jetzt so Tag für Tag leben darf. Der Petrus hatte allerdings auch viele schöne Erlebnisse. Ein schönes Erlebnis, was ich gefunden habe, hat gar nicht ihn direkt betroffen, sondern seine Schwiegermutter. Aber es prägte einen mit. Da war nämlich Folgendes, in Markus Kapitel 1, Vers 29, von Jesus, und sobald sie, also Jesus und seine Jünger, aus der Synagoge hinausgingen, kamen sie mit Jakobus und Johannes in das Haus Simons und Andreas. Simons und Andreas, so. Also kommt zu Petrus, Simon Petrus nach Hause. Die Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank da nieder. Und sofort sagten sie Jesus von ihr. Also sagen gleich, Jesus, Mensch, Schwiegermutter. Petrus sagt, hey, meine Schwiegermutter ist krank. Hey. Hat Fieber, hohes Fieber. Und Jesus trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf und das Fieber verließ sie und sie diente ihnen. Sie diente ihnen. Ist das nicht interessant? Irgendwie, das hat Petrus alles miterlebt. Seine Schwiegermutter wird ihm auch ein Stück weit zum Vorbild. Ist doch irgendwie cool, oder? Das ist auch sein Lebensumfeld gewesen. Das war eine seiner großen Erfahrungen, dass er gesehen hat, irgendwie wieder Gnade. Ne? Scheitern, Krankheit kann manchmal Scheitern sein. Ne? Fühlt sich so an. Wir haben es gar nicht verursacht. Vielleicht haben wir es doch verursacht, weil wir nicht bei der Ernährung aufgepasst haben oder keine Ahnung, aber mitverursacht vielleicht. Aber es ist irgendwie auf alle Fälle, selbst wenn ich es nicht verursacht habe, kann es sich wie scheitern. Ich habe nicht mehr die Kraft. Ich würde so gerne. Ich komme meinen vermeintlichen Pflichten nicht mehr nach oder so. Ich bin nicht mehr so ausgeglichen, wie ich eigentlich sein möchte. Das kann sich wie Scheitern anfühlen. Und jetzt hier erlebt sie Gnade durch Heilung. Wow. Und was macht sie? Sie dient Jesus. Ist sofort eine Reaktion. Hat man den Eindruck, so spontan aus dem Bauch heraus. Jetzt dient sie aber nicht nur Jesus, sondern, und das fand ich ganz spannend hierbei, und sie diente, jetzt kommt Mehrzahl, ihnen. Wenn sie Jesus gedient hätte ich doch gut verstehen können. Ne? Aber sie dient nicht nur Jesus, sondern seiner ganzen Gefolgschaft. Seiner ganzen Bagage, die er immer so mitschleppte. So, ne? Die waren auch alle hungrig, ne? Kannst dir vorstellen, du kommst gleich nach Hause, Ja? Und da stehen so 6, 7, 8, 10, 11 hungrige Männer. Doch, das ist ein Dienst, ne? Das ist mal nicht nur gerade so, na, machen wir mal gerade, Kühlschrank auf, Tiefkühlpizzen raus oder so, sondern ne, das ist dann irgendwie, das ist schon eine richtige, und sie dient ihnen. Also das Erste ist, dienen ist für Petrus eine ganz große Ehre. Und das auch für uns. Wir dürfen, das ist eine Gnade. Jetzt ist es, dienen ist ein komplexes, ein vielseitiges Geschäft. Nicht nur, Jesus dient mir, ich diene Jesus, sondern sehr wohl, Jesus dient mir, ich diene Jesus und ich diene auch noch anderen Menschen. Das gehört damit zu. Das hat der Petrus unter anderem hier an seiner Schwiegermutter lernen können. Das hat er miterlebt. Dass das bei Jesus mit dazugehört. Jesus sagt nicht nur, hey, Petrus, du und ich. Ja, das sagt er. Und jetzt sagt er, hey, Jesus, du und ich und meine Nachfolger, meine Gruppe, meine Gemeinde. Das ist ja genau Gemeinde von damals. Ja, die Menschen, die Jesus nachfolgen, mit ihm zusammen. Und jetzt wird es ein komplexes Geschäft. Jetzt würden wir oft sagen, okay, Jesus, dir diene ich ja. Aber den Kindern? Ne? Aber den Kindern? Dir diene ich ja, aber Kleingruppe bei mir zu Hause? Lieber nochmal, ist ja auch schön mit Bibel lesen und beten. Ja, ist super, super. Aber jetzt auch noch Menschen? Weißt du, wie die sind? Hast du das schon mal überlegt? Ja? Die sind gar nicht unbedingt dankbar. Wenn sie mir danach wenigstens alle die Füße küssen würden, wäre es ja okay. Aber dann sagen sie noch, ach, war aber ein bisschen kalt. Oder irgendwas, wo man denkt, was? Weißt du, ich habe Stühle gestellt, ich habe irgendwie, und du meckerst über kalt? So, ne, irgendwie. Weißt du, wie das ist so, ne? Wenn es dann nur einmal wäre, aber es geht ja um eine Lebenshaltung, um Lebensprinzip. Heute, morgen, übermorgen, nächste Woche, in einem Jahr immer noch, in 10 Jahren auch noch, bis zum letzten, bedienen. Das ist eine Gnade Gottes. Es ist ein vielfältiges Geschäft, eben nicht nur mit Jesus, sondern mit Menschen. Und das ist so eine Nummer, da muss ich mich immer wieder dran reiben und abarbeiten und sagen, Jesus, denkst du wirklich und so? Ne? Meinst du das? Oder? Ist eine vielfältige Geschichte. So, und dann habe ich euch noch was mitgebracht. Auch wieder Petrus. Aus 1. Petrus, also Petrus Brief, dann aber 1. Petrus Brief. Kapitel 4, und zwar der Vers 10. Da schreibt Petrus, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnadengaben Gottes. Also, ist jetzt ein bisschen kompliziert vielleicht ausgedrückt, aber ist schon mal ganz klar, wir hatten ja irgendwie, dienen ist eine Gnade, ist eine Ehre. Dann, dienen ist ein vielfältiges Geschäft, das hat was mit Gott zu tun, aber auch mit Menschen zu tun. So, ne? Jetzt ist das Dritte, jetzt wird es ganz konkret. Jetzt macht es mit der Gabe, mit Begabung, die Gott euch gegeben hat. Also jetzt wird es konkret. Und er zählt ja im Umfeld schon so ein paar Gaben, besondere Gaben auf. Zum Beispiel Gastfreundschaft ist eine Gabe Gottes. Das ist ganz interessant, ne? Irgendwie ist gar nicht selbstverständlich, andere Menschen so freundlich zu empfangen im eigenen Haus. Und denen auch so das eigene Wohnzimmer anzubieten. Ja, den eigenen Kühlschrank. Vielleicht das eigene Bett oder nicht, ja, oder das Gästebett oder das auch übernachten können. Also gerade was das Thema Eigentum angeht, da sind wir, glaube ich, als Menschen sehr speziell. Also wir haben immer den Eindruck, das Eigentum gehört mir. Ne, das ist mein Eigentum. Das gehört mir. Dafür habe ich gearbeitet. Das hat alles wehgetan und muss es auch in Ordnung halten und lass mal 10 Leute durch die Bude laufen. Ja, so, alles meins. Meine und so. So, und jetzt sind wir genau beim Thema Dienen dran, jetzt beim Thema Gastfreundschaft. Sagt Jesus, ja. Und ist es alles deins, okay, wenn du meinst, und hast das alles mit eigener Leistung oder so, oder sind eigentlich nicht auch so Gnadengeschenke bei? Hast du wirklich alles verdient? Was wäre, wenn du noch kränker gewesen wärst? Ja, dann kann ich gleich sagen, ja, könnte das alles gar nicht funktionieren. Ja, also, ey, es ist doch ein Geschenk. Geh nicht nur arbeiten, geh auch ein bisschen spielen. Also ich glaube, wir sehen immer Arbeiten. Also ich sehe immer Arbeiten, nicht ihr. Aber ich sehe Arbeit, ich sehe die Mühe. Tendenziell eher. Und Gott flüstert mir so in regelmäßigen Abständen zu, sagt, Lutz, wenn ich arbeite, geh spielen. Ganz was anderes. Geh nicht arbeiten, geh spielen. Wird schon. Was mache ich mir alles Sorgen und so. Und ne, wirklich, bin ich auch nicht gut drauf. Ne? Und nachher klappt das dann alles wieder, sage ich, ja, Halleluja, prima. Ne? Aber es hätte ganz anders laufen können, ich weiß das auch. Geh spielen. Montagmorgen, ne? Deine To-Do-Liste. Sagt Jesus mir vielleicht wieder Montagmorgen, ich weiß nicht, ob er es am Montag sagt oder am Dienstag, oder zwischendurch sagt er irgendwie, Lutz, geh spielen, geh nicht arbeiten, geh spielen. Es ist ein Geschenk. Und jetzt dann abzugeben, ja, daran teilhaben zu lassen. Mir hat mal ein älterer Mann sehr geholfen in einer vorhergehenden Gemeinde. Der fing an, mich immer regelmäßig zum Essen einzuladen. So beim ersten Mal habe ich mich schon gewundert. Ne? Was kostet einmal Mittagessen? Na, für zwei Personen? Naja, bist du irgendwie 30 Euro. Genau, 30 Euro. So. Ja, beim ersten Mal dachte ich, naja, ist ja nett. So, dann sagt er in zwei Wochen, hey, sollen wir nicht diese Woche wieder essen gehen? 60 Euro. Nach zwei Wochen sagt er, Ich habe Zeit gebraucht. Ich habe Zeit gebraucht, das mitzuempfinden, was hier abgeht. Hier geht es nämlich einer ab, dass einer, der ist beschenkt und der ist großzügig und der teilt es einfach aus. So, hey, Lotz, ich würde mit dir gerne essen gehen. Der beschenkt mich. Ja? Er hat es für sich als Gnade gesehen, dass er es machen konnte. Und zack, groß, nicht erst rechnen. Ja, bei anderen Dingen müssen wir rechnen. Aber bei solchen Sachen, ja, zack, und komm, ich mache mal großzügig zu sein. Gnade. Also diese unterschiedlichen Gaben. So, ich habe euch mal einen Zettel mitgebracht, das werden wir nicht durcharbeiten, ist eher so zur Information. Den könnt ihr mal nehmen und durchgeben. Wenn ihr es so hinten rumlaufen lasst, einfach so, dann kommen wir auch nach hinten. Und da sind mal so die Begabungen, geistliche Begabungen drauf, die wir so in der Bibel finden. Also es gibt noch mehr Begabungen. Und man kann die auch ein bisschen anders beschreiben und auslegen, was ist nun mit welcher Begabung gemeint. Also da gibt es sicherlich ein Erkenntnisstückwerk und da gibt es noch bessere Erkenntnis als das, was hier draufsteht. So, ne? Aber hier geht es ja erstmal so, dass wir ein bisschen ins Thema reinkommen. Da merken wir auf alle Fälle, hier habe ich so ein Feld, welche Begabung hat Gott mir gegeben. Da merkt man schon, oh, es gibt nicht nur eine Begabung, ja? Sondern es gibt unterschiedliche Begabungen. Und ich habe das so einfach so mal so runtergelistet, nicht nach Bedeutung oder so. Da gibt es zum Beispiel eine Apostelgabe. Übrigens, wenn wir den 2. Petrus Kapitel 1,1 weitergelesen hätten, habe ich auch, glaube ich, einmal. Ne? Petrus sagt, ich bin ein Sklave, ein Knecht, ein Diener Jesu und sein Apostel. Ja, der hat, da haben wir schon seine geistliche Begabung, die hier drin kommt, vorkommt. Und es gibt eine Gabe eines Aposteldienstes, wird hier so formuliert, eine Kombination von vielen Gaben, besonders im Bereich Leitung und Verkündigung, eine Multitalentierung, die dazu befähigt, neue Arbeiten im Reich Gottes zu gründen, also anzufangen. Das hatte Petrus, ne? Petrus hat immer wieder neue Gemeinden gegründet. Da war er durchaus stark drin. Oder er hat Gemeinden, die schon da waren, zu einer größeren Größe geführt. Ja? Oder auch sehr viele Menschen und Gruppen konzeptionell zu prägen. Also das ist eine besondere Begabung. Man kann so unterschiedliche Dinge, aber was die super sind, so grundlegende Sachen im Reich Gottes auf den Weg zu bringen. Also als Apostel kannst du eine Gemeinde gründen und als Apostel, das ist die gleiche Gabe, kannst du einen ganzen Gemeindeverbund leiten. Du brauchst auch eine apostolische Begabung dazu. So, gibt's hier mal Evangelisation, Prophetie. Das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Irgendwo muss man auch Gastfreundschaft haben. Ja, im unteren Drittel, da haben wir eben Gastfreundschaft, die Fähigkeit, gerne ein offenes Haus zu haben und immer wieder Menschen willkommen zu heißen und zu versorgen. Ja, ist so eine Gabe der Gastfreundschaft. Oh, ich gehe mal nach ganz in die vorletzte Zeile, da haben wir das Sprachenrede. Ich komme deswegen gerade drauf wegen des Seminars, was wir haben. Sprachenrede oder auch Zungengebet ist eine andere Übersetzung, ein anderes Wort dafür. Die Fähigkeit zu oder von Gott her, privat oder auch öffentlich in einer Sprache zu reden, die dem Redner nicht bekannt ist. Das ist Sprachengebet. Also man kann beten oder hat, wenn es privat ist, oder man hat so eine Botschaft von Gott in einer Sprache, die man vorher nicht gelernt hat. Das ist ein Erlebnis. Das ist so ein kleiner Flash. Hätte ich Gott nie zugetraut. Habe ich irgendwie gedacht, das ist so ganz, als Deutsche fragen wir, ne, wir sind ja kognitiv gesteuert. Wir denken, wenn wir es begriffen haben, haben wir es im Griff. Ha, ha, ha. So, ne? Haben wir es noch lange nicht im Griff. So, ne? Und das ist so etwas, was, das entzieht sich unserem im Griff haben. Oder verstehen. Ich rede in einer Sprache, die habe ich nicht gelernt. Denke ich, wozu das denn? Ich fand das mal ganz schön, hat mal einer gesagt, das ist ein Hobby Gottes. Das ist ein Hobby Gottes. Lutz, geh spielen. Auch beten kostet Kraft. Und wie oft ist man beim Beten, man weiß gar nicht, was man beten soll. Man hat ein Anliegen, man hat einen Menschen vor Augen. Ja, kann ich jetzt genau, muss ich jetzt Gott die Lösung vorhersagen? Das kann anstrengend sein. Zumal oft weiß ich gar nicht, was jetzt richtig wäre. Das ist oft der Moment, da fange ich an, in einer Sprache zu reden, die ich nicht gelernt habe. Ich verstehe auch gar nicht, was ich da mache. Aber ich weiß, für wen ich bete. Ich weiß auch, warum ich bete. Ich weiß, ob es mich hochzieht, also ob es gelöster wird oder ob es sich verdichtet. Das spüre ich. Ich merke, ob ich Gott anbete dabei oder ob ich für jemanden bete. Das spüre ich emotional. Ne? Das kriegt man mit. Aber ich muss nicht nachdenken. Ich kann so das Seufzen des Herzens. Ne? Das kriegen wir alle hin. Ne? Hast du schon mal geseufzt? Das kriegen wir hin. Ne? So, was sagt das aus? Jetzt bring dein Seufzen immer mal in normale Worte. Verständlich. Kann sehr anstrengend sein. Ne? Kann sehr anstrengend sein, Seufzen in Sprache zu bringen, die auch wirklich exakt das trifft, was ich meine. Alles gesagt. Ist raus. Rausgeseufzt. Und dafür ist Sprachengebet da. Jetzt die letzte, wenn es öffentlich ist, Auslegung der Sprachenrede, die Fähigkeit, öffentliche Sprachenrede in allgemein verständlicher Sprache auszulegen. Das war was Prophetisches. Das heißt, es gilt nicht nur für mich, dass ich so mein Herz vor Gott ausschütten kann, sondern da kann jetzt durchaus Botschaft drin liegen für jemanden anderen zum Beispiel. Und dann muss es aber ausgelegt werden. So, jetzt geht das Zusammenspiel. Das ist auch eine besondere Begabung. So, wie kannst du rausfinden, ob du die Begabung der Auslegung hast? Ja, man muss erstmal einen anderen hören, der in Zungen redet, oder? So, wie willst du es denn machen? So, jetzt merkt ihr das Zusammenspiel. Es geht immer auch um Gemeinschaft. Immer. Es geht immer um, auch beim Dienen geht es um Gemeinschaft. Weil wir von Natur aus nicht gemeinschaftsfähig sind. Da scheitern wir. Und zwar richtig. Aber Gott will dranbleiben, weil darin steckt Leben. Und dann macht er sich die Mühe. Und Dienen ist wieder so eine Form. Ich diene anderen und anderen dienen mir. Und wir dienen gemeinsam. So, ne? Und deswegen hier dieser Vers, ein jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Ich habe euch das mal einfach so mal kopiert, gerade für Leute, die das noch nicht so entdeckt haben für sich. Jetzt kannst du mal gucken, Mensch, gibt es da so eine Begabung, wo ich denke, könnte bei mir zutreffen. Ich habe hier links übrigens neben so eine kleine Anleitung beigelegt. Das ist ein bisschen sehr systematisch, ein bisschen technisch. Manchen hilft das. Also ich kann ja mal überlegen, welche Begabung ist bei mir wie stark ausgeprägt. Ne? Ganz stark kann ich eine 3 eintragen hier in dieser Zeile ich. Ne? Etwas stark irgendwie, ja, oder was habe ich, wenn diese gar vorhanden ist, wo ich denke, nein, die ist vorhanden, dann mache ich einfach eine 2 da rein. Wenn ich denke, na, ich bin mir gar nicht sicher und so irgendwie, dann kann ich da eine 1 eintragen. Und wenn Sie denken, dass diese Gabe nicht vorhanden ist, dann lassen Sie einfach das Feld frei. So, ich, jetzt Freunde, jetzt kann ich noch mal 2 Freunde fragen und sagen, hey, was denkt ihr? Macht mal auch so eine Bewertung rein. Und dann kann ich da halt eine Summe machen, so gleich. Und dann weiß ich schon, aha, wahrscheinlich, weil wir haben alle blinde Flecken, auch in unseren Begabungen. Und deswegen ist es oft gut, andere mal zu fragen. Ne? Und dann kriegt man so eine Summe und da kriegt man schon mal einen Hinweis, ah, es könnte die Begabung sein. Weil Dienen ist so wichtig. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Irgendwann müssen wir es machen. Und deswegen ist so diese Anleitung, die kann dir vielleicht dabei helfen. Und dann gibt es noch einen Organisationsplan, Dienstbereichsplan unserer Gemeinde. Der hängt übrigens da hinten aus, hier liegen auch so ein paar Exemplare aus. Weil das wäre dann der nächste Schritt, dann auf einen zuzugehen, wo man sagt, Mensch, meine Begabung, die ich habe, könnte ich ja vielleicht in den und dem Bereich einbringen. Ne? Das ist ja nun mal so. Also wenn ich jetzt, ich sitze am Küchen, am Schreibtisch oder so, jetzt weiß ich, ah, das könnte meine Begabung sein. Jetzt sitze ich da einen Tag, zwei Tage, eine Woche, einen Monat. Manche sitzen 10 Jahre damit. Und schaffen es nicht, auf einen anderen zuzugehen, der im Dienen schon drin ist und sagt, sag mal, könnte ich meine Gabe bei dir ein? Ne? Und jetzt, und dann geht es erst richtig los. Ne? Dann redet man drüber, Mensch, das hat auch ein bisschen was mit der Berufung zu tun. Also du kannst eine Lehrbegabung haben. Diese Lehrbegabung kannst du bei den Kindern einsetzen, bei der Jugend einsetzen, in einer Kleingruppe einsetzen, innerhalb eines Seminars einsetzen. Also eine Lehrbegabung kannst du vor einer großen Gruppe einsetzen, kannst du vor einer Minigruppe einsetzen. Also das muss dann ja immer noch der Berufung entsprechend geklärt werden. Ja? Und das macht man dann nachher im Gespräch mit anderen und sagt, sag mal, also wenn zu mir jemand kommen würde, dann würde ich sagen, Mensch, welche Begabung denkst du, die du hast? Und sagt jemand, ah, ich glaube, ich habe die und die Begabung. Dann würde ich sagen, in welchem Bereich würdest du denn gerne ausleben? Ne? Kinder, Jugend, Erwachsene, kleine, große Gruppe. So. Und dann findet man so seinen Weg. Und nachher geht es darum, einmal was zu machen. Auf Steffi zuzugehen und sagen, hey Steffi, komm mal auf Kinderarbeit und so, ich muss das mal gucken mit meinen Diensten, das ist nicht ganz so einfach. Das Zeitmanagement muss ja auch klappen. Das wäre so mein Zeitpotenzial, das wäre meine Begabung. Kannst du was mit mir anfangen oder nicht? Und dann wird die Steffi sagen, oh, gucken wir doch mal, oder? Ja. Dann gibt es zum ersten Termin und dann ist man mal dabei und probiert das aus. Das muss man ausprobieren. Ohne ausprobieren wird das nichts. Also, ist ganz... Aber, und jetzt möchte ich noch mal den Bogen zum Ersten zurückschlagen. Es ist eine Gnade. Das zu erleben, das gibt eine Potenzierung von Gotteserfahrung. Ich bin davon überzeugt, wenn wir mal gerade ein Statement machen sollten, wo hast du in den letzten Monaten Gott besonders erfahren? Da werden garantiert etliche dabei, die sagen würden, ich habe Gott da und dabei erfahren und es ist ein Dienst. Wir werden es ganz bestimmt merken. Wir haben beim Dienen, wo sie diesen Prozess gelebt haben, ihre Gabe auch riskiert haben, sich eingebracht haben, auf einmal auch Gott erlebt. Hattet ihr gestern einen schönen Frauen-Event? War der gut? Wie hat sich der Frauen-Event angefühlt, als ihr so am Anfang der Woche wart? Hat sich nicht gut angefühlt. Innerhalb einer Woche Gotteserfahrung gemacht. Gott ist treu. Und er steht dazu. Und es war ein toller Event. War super besucht. War eine tolle Atmosphäre. Hat das Essen gereicht? Essen. Das ist eine Gotteserfahrung, oder? Das ist eine Gotteserfahrung. Sie sagen, ja, ich habe Gott erlebt. Stell dir mal vor, ihr hättet es nicht gemacht. Ihr hättet sicherlich ein bisschen mehr vorm Fernseher sitzen können, ganz bestimmt. Und Sofa wäre auch ein bisschen mehr abgenutzt worden und so. Wäre ist auch mal schön. Aber bestimmte Formen von Gotteserfahrung fehlen einem dann einfach. Auch von Gemeinschaft. Hier, es gibt so ein Team, die euch beim Frauen-Event unterstützen. Das sind alles Männer. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Komme ich gestern Abend hier auf den Hof, sehe ich schon den ersten Mann aus dem Team, schwarzes Oberteil, schwarze Schürze und jetzt hier groß in weißen Produktbuchstaben Frauenhilfe. Frauenhilfe. Weißt du was? Hat es euch Spaß gemacht, als Team das zu machen?
Ja. Jawohl.
Super Team, super Gemeinschaft. Und Gemeinschaft in dem Rahmen ist Gottes Erfahrung. Ja, ihr habt euch mehr kennengelernt, ihr seid mehr Kumpels geworden, mehr Bros. Das ist so. Ja, und du kannst hierher kommen und mal wieder weggehen und kommst du wieder und gehst weg, aber du erlebst nicht das, dann erlebst du auch das nur ganz schwach. Und dann bist du auf einem niedrigen Level. Und man hat auch Gottes Gnade erlebt man auch auf einem anderen Level, auf einem niedrigeren Level. Man kann Gnade auf einem höheren Level erleben. Ja, es ist so schön. Es ist so schön. Deswegen wollte ich damit schließen. Für Petrus war es eine Ehre. Ich bin ein Knecht Jesu Christi. Ha, ha, ha. Ich darf ein Knecht sein. Ich habe hier diese Gnade. Ich erlebe diese Ehre. Ich erlebe das. Halleluja. Petrus hat viel gelitten um seines Dienstes. Das habe ich jetzt weggelassen. Er hat viel gelitten. Er redet von seinen Mitleiden. Hat viel, das hat alles Kraft und Mühe gekostet. Und trotzdem sagt er, ich bin ein Knecht Jesu. Weil er genau weiß, das entscheidende Wort, wenn wir gestorben sind vor Jesus stehend, wird sein, ob mir gesagt wird, du warst, du bist ein treuer Knecht gewesen oder nicht. Das wird das entscheidende Wort sein. Du bist ein geliebtes Kind und ein treuer Knecht. Wenn der Herr im Himmel, Jesus Christus, und das so zusprechen wird, ja, und das wusste der Petrus. Das war sein großer Lohn. Auch hier auf der Erde schon die Gnade zu erleben, er wusste, das kommt noch, das Schönste kommt noch, das geht noch richtig los. Da wird sich nämlich unser Herr Jesus die Schürze umbinden. Er wird es machen. Er wird sich die Schürze umbinden, da wird nicht nur Frauenhilfe, sondern Frauen- und Männerhilfe draufstehen. Und Kinderhilfe auch noch und Armenhilfe und Krankenhilfe und was weiß ich. Da, und Unpünktlichkeitshilfe und da wird alles draufstehen. Ja? Und dann wird er uns die Füße waschen und den Tisch decken und wir sagen, guter, treuer Knecht. Amen. Lieber Vater im Himmel, vielen Dank für das Wunder deiner Gnade, dass du unser Scheitern nimmst und es in Gnade verwandelst, mit Gnade bedenkst und in Reife, Veränderung, Liebe veränderst. Und wir bitten dich, dass wir gerade in diesem Bereich dienen, dranbleiben. Und da, wo wir es noch gar nicht so entdeckt haben, dass wir einsteigen. Und da, wo wir müde geworden sind, dass wir uns erfrischen lassen. Von dir, von der Gemeinschaft. Dass wir diese Gnade erleben, jawohl, ich bin ein Diener, eine Dienerin des Höchsten. Das ist die große Perspektive. Und es wird der Tag kommen, da wirst du sagen, guter und treuer Knecht, Diener, Dienerin. Alles gut. Und mit diesem Segen segne uns. Auch mit dieser Hoffnung, dieser Perspektive. Amen. Amen.